Einen deutlichen Vorsprung, den kann man innerhalb von einer halben Stunde verspielen. So geschehen beim WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Schweden oder auch innerhalb von Jahren. So geschehen in Baden-Württemberg. Da hat die CDU nach der Regierung nun auch den Oberbürgermeisterposten in Stuttgart an die Grünen verloren. Der Regensburger Psychologe Karl Kubowitsch, der beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Performance. Er bringt Sportlern, aber auch Piloten oder Managern bei, in entscheidenden Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich grüße Sie.
Hallo, grüß Sie.
Was führt denn dazu, dass man zum Beispiel einen deutlichen Vorsprung verliert?
Ja, zunächst mal führt dazu, dass man die Erfolgsfaktoren, die einem erlaubt haben, den Vorsprung herauszuarbeiten, innerlich aufgibt. Und das kann im Wesentlichen auf zwei Arten passieren. Zum einen, man ist in Führung und könnte eigentlich ruhig und gelassen, konzentriert weitermachen, kämpft aber weiter verbissen darum, ja nicht zurückzufallen, und über diese Verbissenheit passiert genau das, was man vermeiden möchte. Man wird verkrampft und daraus resultieren dann einfach Fehler. Aber auch das Gegenteil kann passieren. Man wird zu sorglos, spielt etwa im Fußball 2, 3 Nummern zu cool, es kommt der Rückschlag. Ja, und wenn man dann realisiert, welche Blamage droht, dann kippt das Ganze um und man kommt in die erste Art von Fehler, man wird zu verbissen.
Also entweder man ist zu arrogant, weil man eben führt und denkt, alles ist super, oder eben umgekehrt. Gibt es denn dann Techniken, dass man als Manager oder eben als Fußballer in dieser Situation den genau richtigen Weg geht und den kühlen Kopf bewahrt?
Ja, den gibt es glücklicherweise, und das Ganze führt erstmal darüber, dass man sich vor Augen führt, in welchen Situationen wir insbesondere anfällig sind, dass sowas passiert. Welche Auslöser machen uns besonders ärgerlich, verbissen, ängstigen uns, oder auf der anderen Seite, durch welche Auslöser werden wir zu cool oder gar arrogant, und welche inneren Bewertungen sind da jeweils dabei. Das löst ja jeweils ein bestimmtes Kopfkino aus. Ne? Wenn ich merke, jetzt läuft's gut, alles easy, bin schon im Grunde hinter der Ziellinie, und so entstehen dann auch die inneren Reaktionen im Körper, die bestimmen, wie gut wir weiterhin performen können.
Das heißt, wenn die Schweden dagegen die Deutschen ein Tor nach dem nächsten machen, dann ist irgendwann auch ein Trauma da.
Das ist eine Art Trauma in der Folgewirkung tatsächlich, und in der Situation selbst ist es erstmal ein Schock, und dann weicht die übercoole Souveränität oder gar Arroganz eben der Verbissenheit und schließlich der Angst und Panik vor der massiven Blamage. Und wenn es dann so ausgeht wie geschehen, muss man Acht geben, dass nicht ein kleines Trauma übrig bleibt tatsächlich.
Das heißt, man muss es auch danach sozusagen nochmal aufarbeiten.
Ja.
Wenn ich jetzt mich mal auf die andere Seite stelle, sozusagen derjenige bin, der nicht führt, ich will aber jetzt die führende Mannschaft vom eigentlichen Ziel ablenken, was muss ich denn tun?
Ganz wichtig ist, erstmal die eigenen Erfolgsfaktoren in den Mittelpunkt zu stellen. Eine gute Mannschaft, und das trifft genauso auf ein Team im Beruf zu, eine gute Mannschaft definiert sich nicht erstmal darüber, was der Gegner tut, sondern besinnt sich darauf, was können wir am besten und in welchen Situationen können wir unsere Stärken am besten als Leistung auf die Straße oder auf den Platz bringen. Und natürlich muss man sich darauf einstellen, gegen wen man spielt. Wer sich aber zu sehr auf den Gegner fixiert, der wird nur reagieren und nicht wirklich vorausschauend die eigene Spielweise entwickeln können, ob als Spezialist oder Manager im Job, als Sportler oder übrigens auch als Pilot in der Luft.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ich schaue viel eher auf meine eigenen Stärken und weniger auf die Schwächen des anderen.
Richtig. Und die Situationen, in denen ich diese Stärken am besten anwenden kann.
Sie haben jetzt im Vorfeld uns schon gesagt, man kann das sogar messen. Was passiert in solchen Situationen am Körper?
Ja, das ist in der modernen naturwissenschaftlichen Psychologie ein sehr gut untersuchtes Feld. Um wirklich gut die eigene Leistung abrufen zu können, müssen verschiedene Teilprozesse im Körper gut ineinander greifen. Und das Ganze beginnt im Gehirn, etwa mit einer Konzentration auf den Punkt und dem Ausblenden von selbstablenkenden Gedanken. Etwa wenn ich eine wichtige Situation gerade habe, nicht drüber nachdenken, was könnte schiefgehen, was würde passieren, wenn, sondern sich ausschließlich auf das Ziel und die nächste Handlung konzentrieren. Und das kann man messen. In den Gehirnwellen kann man sowas sehen. und nicht nur im Sinne Standortbestimmung, sondern Menschen können auch trainieren, in so einen inneren Zustand zu gelangen und können dabei, wenn man so will, die Direktschaltung ins Gehirn für eine Echtzeitrückmeldung nutzen. Und so wird man tatsächlich besser.
Ich möchte das aber mal konkret wissen. Also wenn Sie dann jetzt mit einem Manager oder einem Piloten arbeiten, wie bringen Sie dem bei, dass der in der entscheidenden Situation konzentriert ist, Ruhe bewahrt? Ganz konkret.
Ganz konkret geht es darum, erstmal über auch solche Messungen herauszufinden, welche inneren Prozesse am ehesten störanfällig sind. Das ist bei manchen Menschen eben die Sorglosigkeit und angenehme Begleitgedanken. Bei anderen ist es die Angst vor Misserfolg und das sich hineinsteigern in mögliche Fehlerfolgen. Wenn man identifiziert hat, was bei einer Person im Mittelpunkt steht, dann wird eine Selbststeuerungstechnik empfohlen, ein kleines Werkzeug, das nach innen gerichtet eingesetzt werden kann. Und das wird kombiniert mit diesen Messungen. Das heißt, man kann mitverfolgen, wie diese Selbststeuerungstechnik tatsächlich im Inneren die Wirkung entfaltet.
Das heißt, der Pilot kriegt dann gesagt, immer wenn Sie diesen Zeitdruck haben und dass Sie zu spät sind, dann denken Sie an das und das? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ganz praktisch. Wenn jemand selber erzählt, ich fühle mich so unter Druck wie ein Kessel, der viel zu viel Druck in sich hat und darunter leide ich, dann arbeite ich mit diesem Innenbild, das die Person anbietet, und wir überlegen, wie kann man einen inneren Entspannungsvorgang in diese Metapher übersetzen, die er selbst ja bereits im Kopf verankert hat. Das heißt, man würde sich etwa denken, du siehst vorm inneren Auge einen Dampfkocher, das Ventil ist weit draußen, da strömt auch schon ein bisschen Dampf raus, innen ist ordentlich Druck. Du siehst den Dampfkocher in der Spüle stehen, es läuft von außen kaltes Wasser drüber, du atmest langsam aus und während du ausatmest, siehst du und hörst du, wie der Druck nachlässt im Dampfkocher, Ventil geht rein, es kommt das leichte Zischen, der Deckel geht problemlos auf. Das ist etwa so ein kleines positives Kopfkino und die Person übt das Ganze mit laufender Echtzeitmessung. Das heißt, man kann mitverfolgen, wow, das hilft ja wirklich. Ich kann tatsächlich meine innere Drehzahl dadurch reduzieren.
Im Labor dann sozusagen?
Das passiert erstens in einer Art künstlicher Situation, wobei ich sehr gerne nahe an der Echtsituation messe. Das heißt, mit Fußballern, ich arbeite auch in der Sportart etwa im Kabinenbereich, sodass es nahe dran ist an dem, wo sie sich sonst aufhalten. Bei Piloten gerne auch mal im Simulator, sodass wir auch, je nachdem, worum es geht, auch Flugsituationen einbeziehen können und bei Managern durchaus auch mal in einem Raum, in dem zwei Tage später eine entscheidende Gremiensitzung stattfindet. Also nahe an der Realität. Einsetzen werden sie es dann im Alltag ohne Messgerät natürlich.
Das heißt, ich bin ein, zwei, dreimal bei Ihnen, man spricht es durch, man überlegt sich solche Gedanken, vielleicht solche Atemtechniken, und habe ich das dann intus oder muss ich das sozusagen mir dann immer wieder aufrufen im Alltag?
Das ist wie beim Erlernen einer neuen Sportart. Zunächst geht es um ein bisschen Wissen, ne, wie funktioniert das Ganze, wie halte ich einen Schläger und erst das Ausprobieren. Allererste Erfolge werden da bereits natürlich eintreten und mich weiter motivieren. Dann folgt eine Phase, wo ich das vertiefe und dann kommt die eigentliche Automatisierung. Das heißt, ich begleite die Leute in den ersten beiden Abschnitten und das echte Automatisieren machen die dann, indem sie es fortführen. Und so geht es in Fleisch und Blut über wie Fahrradfahren.
Der Psychologe Karl Kubowitsch, der trainiert Manager, Sportler oder eben auch Piloten, in entscheidenden Situationen den Vorsprung zu behalten und sich nicht ablenken zu lassen. Das ist unser Tagesthema heute. Vorsprung verspielt auch auf dradiowissen.de und auf unseren Google Plus und Facebook Seiten. Da haben wir Sie gefragt, was haben Sie schon für Situationen gehabt, wo Sie einen Vorsprung hatten und dann verloren haben, beziehungsweise umgekehrt, wo Sie hinten lagen und es dann doch mit welchen Tricks bitte, das möchten wir wissen, nach vorne geschafft haben. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichten auf Facebook und Google Plus.